Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz.
NZZ Akzent.
Dieser Moment vom letzten Wochenende hat die Menschen in Israel erschüttert und tut es eigentlich immer noch die ganze Woche. Deshalb hören wir ihn nochmal an.
Aboker, Belev Shavur.
Daniel Hagari, Sprecher der israelischen Armee, tritt am letzten Sonntag vor die Kamera und sagt, er habe eine schlimme Nachricht zu verkünden.
Alex Lubnov, Almog Sarusi, Hirsch Goldberg Polin, Carmel Gat, Veden Yerushalmi, Zichronam Livracha.
Revert, das sind die Namen von 6 toten Geiseln.
Ja, am Samstagabend, da ist die israelische Armee auf einem Einsatz in einen Tunnel im südlichen Gazastreifen eingedrungen und sie waren davon ausgegangen, dass sie dort eigentlich diese 6 Geiseln befreien könnten und dann, als sie dort waren, haben sie eben nur noch die Leichen dieser 6 Menschen gefunden und nach einer Obduktion kam heraus, diese waren erst wenige Stunden zuvor getötet worden. Sie waren erst wenige Stunden zuvor erschossen worden aus nächster Nähe. Das heißt, kurz bevor die Armee dort in diesen Tunnel hineingegangen ist, waren sie noch am Leben und die Hamas, die wusste davon, dass offenbar diese israelischen Soldaten kommen, haben die Geiseln erschossen und sind geflüchtet. Das heißt, es hatte nicht viel gefehlt, dass man diese Menschen hätte retten können.
Der Fund dieser 6 toten Geiseln hat Israel zutiefst aufgewühlt. Warum das die politischen Gräben noch mehr vertieft, erklärt Israel-Korrespondent Revert Hoffer. Ich bin Antonia Moser. Revert, man hat ja zuvor auch schon Geiseln im Gazastreifen gefunden, manche lebend, andere auch tot. Warum genau haben jetzt diese 6 das Land so schockiert?
Ich glaube, einerseits liegt es daran, dass diese 6 Menschen eben schon fast ein ganzes Jahr, 11 Monate in der Hamas-Gefangenschaft überlebt haben. Also man weiß ja auch, dass viele Geiseln, die sich noch in Gaza befinden, bereits tot sind. Davon geht die israelische Armee aus. Und sie wurden getötet, weil die israelischen Soldaten da reingegangen sind. Und dann haben sich natürlich viele die Frage gestellt, wäre dieser Militäreinsatz nicht da gewesen, wären sie vielleicht noch am Leben. Mhm. Und dazu kommt, besonders tragisch, von diesen 6 Menschen standen 3 auf einer Liste, die bei einem möglichen Waffenstillstand, bei einem möglichen Geiselabkommen mit der Hamas in einer ersten Phase ausgetauscht worden wären. Das heißt, hätte die israelische Regierung diesen Waffenstillstandsabkommen zugestimmt, würden sie aller Wahrscheinlichkeit heute noch leben. Und diese Gemengelage, die löst extrem heftige Reaktionen aus in Israel. Dieses Land ist ja eigentlich immer gespalten und wegen dieser Ausnahmesituation, wegen des Kriegs noch tiefer gespalten. Und man kann wirklich sagen, Israel steht jetzt vor einer Zerreißprobe.
Aber wie zeigt sich das ganz konkret?
Naja, eigentlich seit Kriegsbeginn gibt es schon jedes Wochenende große Demonstrationen, vor allem auch in Tel Aviv, auch in anderen Städten in Israel. Aber jetzt hat das wirklich eine neue Dimension. Denn wenige Stunden nachdem der Armeesprecher vor die Öffentlichkeit getreten ist und das verkündet hat, gab es spontane Massenproteste in allen großen Städten Israels. Allein in Tel Aviv gingen 300.000 Menschen auf die Straße. Also es gab eine riesige Mobilisierung nach dieser furchtbaren Nachricht. Da hört man eben, die Israeli solidarisieren sich mit den Angehörigen der Geiseln. Sie hoffen, dass sie noch gerettet werden. Sie sagen auch, so viele Menschen haben wir lange nicht mehr auf der Straße gesehen.
The government of Israel is a threat to the world peace. It's a dictatorship run by one man show.
Die allermeisten, die dort sind, die üben eben wirklich heftige Kritik an dieser Regierung. Sie sagen, die Regierung von Ministerpräsident Netanyahu sei eine Bedrohung für die Welt. Es sei eigentlich eine Diktatur von einem Mann. Und bei diesen Protesten, Da ging es auch wirklich hoch her. Einige haben Straßen, also große Autobahnen blockiert, Feuer entzündet. Die Polizei ist auch relativ hart gegen diese Demonstranten vorgegangen und hat einige Versammlungen auch geräumt.
Also alles, was da so sich aufgestaut hat, kocht jetzt quasi über.
Ja, man kann es so sagen, es hat wirklich nochmal einen neuen Schub gegeben. Und es ist nicht nur die einfache Bevölkerung, die dort auf die Straße geht, sondern die großen Nachrichtensender in Israel haben am Sonntag gar keine Unterhaltungssendung mehr gesendet, nur noch Nachrichten und eben Informationen über die Geiseln. Es gibt auch deutliche Worte von der israelischen Opposition. Der Oppositionsführer Yair Lapid meldet sich zu Wort schon am Sonntagabend in einem Video und er sagt sehr eindrücklich:
Netanyahu und Kabinett am Mavet echlitu lo la'atzil otam.
Er sagt, Netanyahu und sein Kabinett des Todes, so nennt er es, haben beschlossen, sie nicht zu retten. Und er sagt auch, es ist nicht zu spät. Es gibt immer noch lebende Geiseln. Es ist immer noch möglich, so ein Abkommen einzugehen. Und dann kommt auch noch Israels größter Gewerkschaftsbund hinzu, der sich eigentlich seit Kriegsbeginn relativ ruhig verhalten hat. Und ruft jetzt zu einem landesweiten Streik auf, um die Regierung unter Druck zu setzen, eben diese Verhandlungen wieder aufzunehmen und auch abzuschließen. Und am Montagmorgen gab es diesen Streik in weiten Teilen des Landes. Also der Flughafen in Tel Aviv stand mehrere Stunden still, da hob keine Maschine ab. Züge fuhren nur vereinzelt, die Lehrer gingen früher aus den Schulen hinaus. Er war dann am Schluss, eben er war angekündigt als Generalstreik, nicht so groß und weitreichend, wie man erwartet hätte. Und Israels Arbeitsgericht hat auch entschieden, dass dieser Streik, weil er dann eben doch ein politischer Streik war, für den die Gewerkschaft eigentlich kein Mandat hat, schon früher enden musste. Also um 14.30 Uhr am Montag war dann eigentlich alles wieder relativ normal. Aber man hat schon gesehen, da ist so eine große Koalition der gesamten israelischen Gesellschaft zusammengekommen und hat gesagt, genug ist genug. Und sie waren sich eigentlich einig, das Leben der verbleibenden Geiseln ist mit das Wichtigste, was wir erreichen können. Und sie können nur durch ein Abkommen und eben nicht durch weiteren militärischen Druck gerettet werden.
Über dieses Abkommen wurde schon viel gesprochen, ja auch im Podcast. Wo stehen wir denn da jetzt?
Ja, das ist eigentlich eine nie endende Geschichte. Immer wieder wird gesagt, jetzt könnte es soweit sein, jetzt steht man kurz vor dem Durchbruch und dann wird eigentlich monatelang immer noch weiter verhandelt. Im Moment verhandeln Israel und die Hamas indirekt wieder in Kairo und die Hamas beharrt darauf, dass Israel sich vollständig aus dem Gazastreifen zurückzieht, dass eben Israel diesen Krieg beendet und dann könnte man mit dem Austausch von Geiseln und Gefangenen beginnen. Und die Regierung Netanyahu, die wählt da eigentlich eine härtere Linie und besteht auch auf israelischer Militärpräsenz in manchen Gebieten an der Grenze zum Gazastreifen.
Aber kann denn Netanyahu jetzt einfach und seine Regierung, kann der einfach darauf beharren? Also wenn eben so viele Leute auf die Straße gehen, protestieren, so viele auch Organisationen zusammenstehen?
Ja, man würde denken, dieser Druck ist so groß, er muss seine Position irgendwie ändern. Aber am Montagabend tritt Netanyahu auch vor die Öffentlichkeit. Er veranstaltet eine Medienkonferenz. Und er entschuldigt sich zwar bei den Familien der Geiseln, sagt, dass diese nicht lebend zurückgekommen sind, aber
we're asked to make concessions. What message does this send Hamas? It says kill more hostages, murder more hostages, you'll get more concessions.
Er hat auch klargemacht, es wird keine Konzessionen an die Hamas geben. Er sagt auch, dass Konzessionen eigentlich nur das Zeichen an die Hamas senden würde, dass es sich für sie lohnt, mehr Geiseln zu ermorden.
And now we need maximum pressure on Hamas.
Und er sagt, man kann dieses Ziel, dieses Kriegsziel, die Geiseln zurückzuholen und die Hamas zerstören, nur erreichen, indem man weiter maximalen Druck auf diese Terrororganisation ausübt.
Thank you very much. Toda rabba lachem.
Warum bleibt Netanyahu da so hart? Also warum lenkt er null ein?
Ja, einerseits geht es ihm natürlich um sein eigenes politisches Überleben. Er ist in einer Koalition mit noch rechteren Parteien, also mit Siedlern und Nationalreligiösen, die wirklich jedes Abkommen, egal was dort verhandelt wird, mit der Hamas ablehnen. Die sagen, man kann mit diesen Terroristen nicht verhandeln, man muss eben nur mit voller Härte gegen sie vorgehen. Mhm. Sie haben klar gemacht, einige indirekt, andere direkt, die Geiseln sind nicht die erste Priorität, sondern die Zerstörung der Hamas ist die Priorität. Und dann ist es auch so, 300.000 Menschen auf den Straßen von Tel Aviv, das mag sich viel anhören, aber für Netanyahu ist das eigentlich nicht so wichtig. Denn diese Leute, die dort auf die Straße gehen, das sind Menschen, die sowieso nie für ihn gestimmt hätten. Er muss nicht wirklich auf sie Rücksicht nehmen, er muss aber eben Rücksicht nehmen auf diese Koalitionspartner, die angedroht hätten, die Regierung zu verlassen, falls es ein Abkommen gibt. Mhm. Und da hat er sich eben klar für die eine Seite entschieden.
Wir sind gleich zurück.
In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt Ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com.
Revat, du hast diese zwei Seiten aufgezeigt. Die Israeli auf der Straße, auf der einen Seite, die unbedingt die Geiseln befreien wollen mit einem Abkommen. Und dann Netanyahu, seine Regierung, seine Verbündeten auf der anderen Seite, die auch die Geiseln befreien wollen, aber nicht unbedingt mit einem Abkommen oder nicht unbedingt mit den Vorschlägen, die es bisher gab. Gibt es da bei diesen doch so extrem gegenüberliegenden Seiten, Positionen, gibt es da irgendeinen Ausweg, eine Lösung, wie man die noch zusammenbringen könnte?
Ja, es ist wirklich sehr, sehr vertrackt. Es ist wahrscheinlich von innen kaum mehr lösbar, weil sich da so zwei sehr, sehr festgefahrene, etwa gleich große Lager in Israel gegenüberstehen. Worauf viele, die dieses Geiselabkommen wollen, hoffen, das ist der äußere Druck. Und der kommt vor allem von den USA, von der amerikanischen Regierung, also die Regierung von Joe Biden, die arbeitet wirklich intensiv seit Monaten hinter den Kulissen und auch öffentlich daran, dieses Geiselabkommen über die Bühne zu kriegen. Sie sind eigentlich der wichtigste Vermittler in den Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas. Sie versuchen das diplomatisch, sie versuchen das mit Druck, aber sie versuchen es auch anders. Und das sah man bei dem Parteitag der Demokratischen Partei Mitte August. Mhm. Da traten die Eltern einer Geisel auf, die Eltern von Hirsch Goldberg-Polin, der eben an diesem Samstagabend von der israelischen Armee im Tunnel im südlichen Gazastreifen gefunden worden ist.
Mhm. Aber bei dieser Convention eben, da war er noch am Leben.
Da war er noch am Leben und die Eltern von Hirsch, die erzählen sehr, sehr emotional mit Tränen in den Augen, wie ihr Sohn entführt worden ist.
As rockets began to fall, Hirsch, Aner and 27 other young festival goers took refuge in a 5-foot by 8-foot.
Sie sagen wirklich, das ist keine politische Entscheidung, sondern es geht darum, Menschenleben zu retten.
But needing our only son and all of the cherished hostages home is not a political issue.
Und sie appellieren wirklich sehr, sehr eindrücklich, sehr, sehr emotional für einen Geisel- und Waffenstillstandsdeal.
In a competition of pain, there are no winners.
Und sie sagen einen, finde ich, sehr, sehr eindrücklichen Satz: In einem Wettbewerb der Schmerzen gibt es keine Gewinner.
Jetzt wissen wir aber eben, ihr Sohn ist gestorben. Also der Appell hat nichts genützt, gab auch kein Abkommen. Ändert das jetzt etwas an der Ausgangslage in der Beziehung zwischen USA und Netanyahu? Also wenn all dieses Appellieren irgendwo aus der USA scheinbar sowieso nichts nützt?
Es ist eigentlich ein Beweis für die Machtlosigkeit dieser Regierung, dieser amerikanischen Regierung gegenüber Netanyahu, denn es wird sich meiner Meinung nach nichts groß ändern an der Ausgangslage, denn die Interessen beider Seiten, die sind eigentlich gleich geblieben.
Also auch hier keine Bewegung, eher eine Spaltung. Was glaubst du denn, wie geht es jetzt weiter in diesem so gespaltenen, so zerrissenen Israel?
Ja, die Stimmung ist sehr aufgeheizt und die Regierung, das ganze Land steht unter einem immensen Druck, eben nicht nur wegen dem Krieg im Gazastreifen. Ich meine, es gibt auch eigentlich immer noch einen sehr aktiven Grenzkrieg an der Nordgrenze zwischen Israel und Libanon, wo der Hisbollah seit dem 8. Oktober Raketen rüberschießt und Israel antwortet da mit Schlägen im Süden vom Libanon. Im Westjordanland eskaliert die Gewalt momentan. Es ist eigentlich unglaublich, wie viel dort zusammenkommt und wie sehr das die Menschen in Israel eben unter Druck setzt. Und dann ist auch noch klar, dass bald in einem Monat dieser Krieg schon seit einem Jahr andauern wird. Der 7. Oktober, der Jahrestag des Hamas-Massakers, kommt auf uns zu. Und dann ist eigentlich klar, der Angriff und die Geiseln werden über mehrere Tage im Zentrum der öffentlichen Debatte in Israel stehen. Und was eine Möglichkeit sein könnte, ist, dass die Protestbewegung, dass auch diese verschiedenen Interessensgruppen sich nochmal einen Ruck geben, dass sie nochmal einen Schub bekommen durch die öffentliche Debatte und es eben vielleicht doch dazu kommen könnte, dass die Regierung sich denkt, okay, jetzt müssen wir tatsächlich irgendwas ändern. Aber eins ist klar, solange die Geiseln, die israelischen Geiseln weiter im Gazastreifen sind, kann dieses Land nicht heilen und dauert auch diese Zerreißprobe, wie wir sie jetzt gerade sehen, weiter an.
Revert, herzlichen Dank für diese Einschätzung.
Sehr gerne, Antonia.
Das war unser Akzent. Ich bin Antonia Moser. Und bis bald.